Es war prädestiniert dafür, dass wir in Richtung französische Küche gehen, aber ohne zu sagen, wir müssen Fine Dining machen, wir müssen einen Stern kochen, sondern es soll eigentlich das neue Wohnzimmer von Charlottenburg werden, von Berlin-Charlottenburg.
Heute bei mir zu Gast Berlins begnadetster Multigastronom in Sachen asiatischer Küche, Teduk No. Grüß
Hallo.
Dich, Duk.
Hi.
Fangen wir gleich mal mit einem kurzen Wordrap an, aber bevor wir das machen, musst du mir noch mal kurz sagen, wie man Pho richtig ausspricht, die Pho-Suppe.
Das wird langsam ein Running Gag, ne? Also ganz viele Journalisten und die Leute, die mit Social Media, die fragen mich alle, wie wird nun das Wort ausgesprochen?
Ja.
Wir im Norden, also wo ich herkomme, sagen Pho.
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 Pho, okay. Ja, ich sehe ein Nicken von der Produktion,
ja,
das passt. Ja, gut, also.
Bloß nicht Po oder
ja.
Fö.
Oder Fö.
Weil Fö ist
ja
ein Ö. Das gibt es
bei dem Wort
nicht. Aber viele sagen trotzdem Fö oder Po.
Aber du hast jetzt gesagt, wir im Norden, du sprichst jetzt von Norden.
Nordakzent,
Vietnam.
Ich glaube, im Süden ist es fast identisch, aber die haben nochmal eine ganz andere Zunge als wir.
Okay, ja. Gut, ich probiere es mal. Bitte Nachsicht. Sushi oder Fö?
Oh, schwierig. Da hast du ja gleich eine ganz schwierige Frage für an. Weil das wären so meine letzten beiden.
Es gibt keinen drinnen. Du musst dich für was entscheiden.
Eieiei. Was für Bedingungen? Auf der einsamen Insel oder?
Ja, sagen wir auf einer einsamen Insel. Darfst eines davon mitnehmen. Und sonst gar nichts. Eine Flasche Wasser.
Dann nehme ich Fahr.
Okay.
Und weißt du warum? Auf einer einsamen Insel kann ich mir Fisch fangen und dann Sashimi essen zumindest.
Ah, clever. Clever. Streetfood oder richtig gutes Sterne-Restaurant?
Oh, das ist ja wieder... Das ist schwer.
Leg den Finger in die Wunde, weißt du?
Ja, vor allem mich zu fragen,
ja.
Der alles...
Es kriegt ja nicht jeder dieselben 10 Fragen.
Ah,
ich habe mir ja was dabei gedacht, lieber Duk.
Boah. Streetfood. Aber wie definiert man Streetfood?
Machen wir es einfacher. Du bist in Hanoi.
Ja. Oh, Streetfood. Absolut Streetfood. In Hanoi absolut Streetfood.
Gut. Wenn ich es jetzt wieder richtig ausspreche, Gyoza oder Wantan?
Oh. Diese schwierigen Fragen, die noch keiner. Es war immer so Burger oder Pizza oder Sushi oder.
So billig sind wir nicht.
Okay. Also Gyoza oder Wantan? Wantan.
Chinesisch oder klassisch französisch?
Chinesisch.
Das war einfach?
Ja.
Nigiri oder Ramen?
Oh, das ist auch einer wieder schwer. Ah, Sushi. Sushi Nigiri, aber mit so weinendem Herzen.
Wird wahrscheinlich wieder einfacher für dich. Michelin oder 50 Best? Doch nicht so.
Ja, gibt es einen Riesenunterschied?
Mhm.
Gibt es wirklich einen Riesenunterschied zwischen den Top 3 Sternen von Michelin oder den Top 50s? Ich glaube, dass ich die besseren Erfahrungen bisher in den Michelin-Sternen gemacht habe, statt in den 50s Best. Ich habe nämlich auch schon 50s Best erlebt, die Blödsinn waren. In bestimmten Ländern.
Ich wollte gerade sagen, bei mir nicht in Europa.
Genau, nicht in Europa.
Oder?
Genau, ja, genau.
Gut.
Da sind wir uns einig. Ich weiß, von was wir sprechen.
Ja, nicht, dass uns jetzt Eurozentrismus vorgeworfen wird. Ne? Aber gut. Löffel oder Stäbchen?
Mag ich beides sehr gerne. Mhm. Ich esse auch viel asiatisch Essen mit Löffel, gerade in Südostasien. Aber Stäbchen ist es schon, glaube ich.
Künstliches Glutamat, ja oder nein?
Ja, aber in gewissen Mengen nur.
Sehr souverän gelöst.
Total. Also ich verschreie es nicht, so wie es manche tun, sondern manche Menschen haben es nun mal nötig. Die können sich nicht ein ganzes 3 Kilo Huhn für eine Suppe für 4 Personen zu Hause leisten in Südostasien. Deswegen befürworte ich dort Glutamat. Aber hier in hochwertigen Restaurants sollte man darauf verzichten können.
Wie gesagt, sehr souverän gelöst. Und letzte Frage. Es ist eine augenzwinkernde Frage. Berlin oder Tegernsee?
Das ist richtig schwer, warte mal. Berlin. Berlin.
Was war beim Tegernsee? Warum ist das früher zu Ende gegangen als gedacht?
Ja, das ist, Projekt ist ein bisschen früher zu Ende gegangen, weil ich glaube, vielleicht hatten sie jemand Neues gefunden. Und da ich ja wirklich nicht jeden Tag da stehen konnte, hat man sich dafür entschieden, lieber auf einen jemanden zu setzen, der immer da ist. Und so, das verstehe ich auch, ne, dass die Althoff-Gruppe das vorgezogen hat. Und so haben wir unsere Sachen dann gepackt und sind im November dann wieder weg mit meinem Team.
Würdest du sagen, es ist eine eher deutsche Vorstellung, diese Erwartungshaltung, dass der Küchenchef in seinem Restaurant ist und steht?
Ich glaube, das ist so eine ganz typische, bisschen deutsche, deutsche Mentalität. Ich zahle dafür, dass der Chef da ist und deswegen will ich ihn auch sehen.
Ja.
Vielleicht ist es das. In Asien, Amerika, also gut, es gibt natürlich auch in Asien, Amerika Restaurants, wo der Küchenchef immer da ist. Aber dann ist es halt ein Lokal.
Dann ist es ein Lokal und er hat jetzt nicht verschiedene, ja.
Das ist es halt, wie man es vorbereitet.
Ne? Aber also, wir wissen zum Beispiel über Robuchon oder Ducasse, dass das
funktioniert.
Auch anders geht. Auch. Man geht in ein Ducasse-Restaurant, es ist ein anderer Küchenchef.
Jedem das seine. Man kann sich ja danach entscheiden, ob man nochmal wiederkommt, dass das Essen war jetzt nicht ganz besonders, weil der Küchenchef nicht da war oder der Boss. Mhm. Aber ich glaube, dass in meinen Restaurants die Leute einfach wirklich hingehen, weil das Essen insgesamt auch gut ist, wenn ich da nicht bin.
Ja. Dennoch, was spannend war damals, als du das leider etwas kurze Gastspiel am Tegernsee gehabt hast, war deine Ambition zu sagen, du möchtest jetzt auch mal ein bisschen die feinere Klinge bedienen, auch zeigen, was du kannst, auch deine ganzen Erfahrungen als Gast in vielen Drei-Sternen, in denen du warst in Deutschland, ein bisschen verarbeiten und auf die Teller bringen. Ist diese Ambition durch die Beendigung dieses kurzen Pop-Ups am Tegernsee auch irgendwie mitgestorben oder ist die weiterhin aufrecht?
Also ich bin nicht mehr so vernarrt darauf, wie es noch vor 3 Jahren war, dass ich es jetzt unbedingt tun muss und es würde mir und meiner Karriere helfen. Ich habe einfach gemerkt, dass ich auch genug Respekt und Liebe von vielen anderen Kollegen bekomme, die in dem Bereich arbeiten. Diese Sternegastronomie ist an sich auch etwas, was mittlerweile so inflationär geworden ist, dass es so viele teilweise auch gibt und die Gäste sich wirklich jetzt dreimal überlegen, in welches Sternenlokal sie gehen. Das heißt, der gesamte Markt von Ausgehkultur in Sachen, ich spendiere mir mal wirklich was ganz Großes und Teures, das ist gerade mit den unsicheren Zeiten der letzten 2 Jahre wirklich ein bisschen vorbei. Ich habe nicht mehr so eine Eile, aber im Inneren steckt natürlich immer noch, dass ich den Wunsch habe, mir mindestens einen Stern zu erkochen mit meinen Leuten, mit meinem Konzept, wie ich es sehen würde, wenn oder wie ich es kochen würde, wenn ich im Fine Dining Bereich essen gehen möchte.
Mhm. Ein bisschen lebst du das ja schon aus, glaube ich zumindest, in deinem Pop-up, in deinem sehr freiheitsliebenden, in der wunderschönen Location im Le Duc in Berlin. Kannst du noch ein bisschen darüber erzählen, wie das,
was das ist? Ja, das Le Duc ist tatsächlich eine Pop-up-Serie, wo ich mich seit 3 Jahren versuche darin, wie wäre es, wenn der Duc und seine besten Leute sich zusammentun und dann mal das Fine Dining definieren, wie ich es sehe, wie ich es essen wollen würde. Und zwar, ich bin ein leidenschaftlicher japanisch, nordisch, französischer Koch, würde ich sagen, der diese Elemente gerne zusammenbringt. Lass mich aber trotzdem alledem nicht einzwängen nur auf das, sondern das sind so die Basis. Diese Präzision der japanischen Küche, die Tiefe der französischen Küche und diese Leichtigkeit der nordischen Küche. Also ohne, dass man 16 Zutaten reinpacken muss. Mhm. Und das feiere ich so an der nordischen Küche. Und das esse ich am liebsten. Das heißt, wenn ich die Sterne-Restaurants der Welt besuche, sind es meistens diese Küchen, die mich sehr abholen, wo ich viel Spaß dran habe, weil die doch simpel aussehen, aber ganz komplex sind. Und das mache ich seit 3 Jahren im Le Duc Pop-Up, wo ich ab und zu mal in verschiedenen Wohnungen mir einen Platz suche, wo ich dann für 16 Leute 10 Gänge koche mit Amüs und danach noch was Süßes, Kleinigkeiten. Also wir machen das ganze Programm und machen so 3,5 bis 4,5 Stunden. Mhm. Hab einige Top-Köche, Gastrokritiker, Journalisten eingeladen. Und bisher war die Resonanz recht gut.
Ja.
Und es macht so einen Spaß, weil du arbeitest mit den schönsten Produkten, die wir so sourcen können, in Perfektion, in 2 Abenden, wo man kein Waste hat, wo man wirklich auf den Punkt arbeiten kann.
Ja.
Und deswegen hat ja auch damals der Tegernsee halt angefragt, dass die das erleben durften. Die kamen ja mit ihrem ganzen Team.
Ja, genau, die waren bei euch
ganzen
in Berlin.
Team, was noch übrig geblieben ist, Sous-Chef und Küchenchef. Und dann habe ich mit denen gekocht oder für die gekocht. Und danach haben sich alle entschieden, ja, let's do it.
Ja. Dieser eine
Und das waren 3 Sterne erfahrene Köche.
Das waren 3 Sterne erfahrene Köche, ja, ja.
Es war spannend für sie.
Es hat auch wahnsinnig spannend ausgesehen von den vom Menü her. Aber okay, das war, wie es war und ist, wie es ist. Spannend ist, was du jetzt im neuen Rumors auch machst. Mhm. Das war auch der Grund, warum ich eingangs diese Wordrap-Frage gestellt habe, chinesisch oder klassisch französisch, die Manon Brasserie, in der du so ein bisschen deine, kommt mir vor, deine Begeisterung für die französische Küche auslebst.
Absolut, absolut.
Was war da der Gedanke bei dieser Manon Brasserie?
Ich mag und liebe die französische Küche, gerade die einfache Küche, die Brasserie, Bistro-Küche. Da wir dieses altehrwürdig schöne Haus am Steinplatz bekommen haben mit der Rumors Hotelgruppe, habe ich mir was überlegt dafür. Und es war prädestiniert dafür, dass wir in Richtung französische Küche gehen, aber ohne halt zu sagen, wir müssen Fine Dining machen, wir müssen 1 Stern kochen, sondern es soll eigentlich das neue Wohnzimmer von Charlottenburg werden, von Berlin-Charlottenburg, wo die Leute sich tagtäglich treffen können von morgens bis abends. Also die Leute können von 7 Uhr früh frühstücken, jeder Gast von außen kann auch reinkommen, Mittagskarte oder große Karte sogar zum Mittag und Abend bis 22, 23 Uhr. Und es soll so ein durchgängiges Ding werden. Und dafür brauchst halt so einfache Gerichte und nicht zu komplizierte. Mhm. Wir sind am Anfang gestartet mit sehr klassischen französischen Brasserien, Bistro-Gerichten. Aber wir wollen nach und nach natürlich auch so ein bisschen den Duck-Style reinbringen. Vielleicht gehen so wir nochmal Richtung ins Asiatische. Ja. Das werde ich dann mit meinem Küchenchef dann zusammen alles neu noch erarbeiten. Aber wir fingen erstmal an mit Steakfried und Schnecken und vielleicht auch noch wir haben uns ein Cordon Bleu halt überlegt, statt einem Schnitzel, was viele halt noch irgendwie reinschummeln. Aber Krevettensalat und sowas. Ja. Also das liebe ich halt, wenn ich in Frankreich bin, gerade in Südfrankreich. Deswegen gibt es viele Elemente aus Südfrankreich.
Was schon ganz interessant ist zu sehen, dass du Eröffnungen, Konzepte hast mit Partnern, wie jetzt zum Beispiel mit Rumors. Wie funktioniert denn das? Die kommen auf dich zu, sagen, wir hätten gern was. Mhm. Dann hast du deine Bedingungen. Das muss auch finanziell passen. Wie funktioniert das und was sind also deine Vorstellungen und Anforderungen?
Ich habe mich dafür entschieden, schon so in Anfang meiner Karriere, als ich mit meinem Bruder, meinem Cousin das Cucci gegründet habe.
Das war so Ende der 90er, ne?
Das 99 war das und es war mir auch schon damals klar, ich bin der Mensch, der kreieren möchte und konzeptionieren möchte, dann einarbeiten möchte und dann aber auch wieder gehen möchte. Die Nachbehandlung tue ich immer noch weiterhin, nur danach will ich die Freiheit haben, das nächste Projekt zu machen. Und deswegen, es gab dann über die Jahre ganz viele Anfragen, ob ich in diese Stadt, in dieses Land, in diesen Kontinent wechseln möchte. Aber ich suche mir natürlich ganz gezielt Leute aus, weil ich vertrauen möchte.
Ja.
Und die müssen mir vertrauen. Also und so war es halt mit der Rumors Hotelgruppe. Die Mickey und Alex sind einfach ganz tolle Jungs, die mir das Vertrauen gegeben haben in Frankfurt. Und da haben wir dann angefangen, das Moriki zu öffnen. Das ist auch so eine Art Sushi-Japanese-Izakaya-Konzept. Und die waren einfach so offen und frei, die haben mir hundertprozentig vertraut. Und die wollten mit mir den Weg gehen und mit mir in dem Sinne auch Geld verdienen.
Ja.
und haben mir nicht dazwischen gefunkt und nicht eine schlauere Idee gehabt als, sagen wir, als ich oder so, ne? Und das hat sich bisher sehr gut ausgezahlt und da gibt es natürlich die Deals zwischen uns, wer welchen Part macht, das ist sehr genau definiert. Der eine macht ein bisschen mehr Marketing, PR, der andere macht Zahlen und Personal und ich baue den ganzen Laden mit dem Konzept und mit den Leuten auf. Mhm. Und so sollte es immer sein. Also wer mich anspricht, es geht wirklich darum, dass man mir das Vertrauen gibt und zum Glück habe ich es ja bisher bewiesen, dass es ja sehr gut läuft. Die Ausfallquote ist sehr gering. Mhm. Ich möchte immer, dass alle zusammen Geld verdienen. Also ich könnte viel mehr Geld verdienen, wenn ich alles alleine machen würde, nur angestellt hätte, die das umsetzen. Aber ich habe doch lieber, dass, wenn Partner dabei sind, die dann wirklich sich kümmern und sich immer drüber raufgucken. Ja, also die kriegen ja auch einen gleichen Anteil. Also es ist nicht so, dass ich größeren Anteil habe als meine Partner.
Und es entlastet dich auch im Alltag, oder? Weil ich meine, du kannst jetzt nicht bei 16 Läden gleichzeitig operativ noch.
Das weiß ich auch, dass ich es nicht kann. Deswegen gibt es da so eine Anteilsvergabe, die auf eine Weise auch fair sind, weil ich bringe ja auch sehr viel mit. Wissen und Know-how seit 30 Jahren, ne? Und seit 26 Jahren selbstständig.
Ja.
Der große Output kam erst vor 10 Jahren, ne? Also da, wo es dann richtig in die Medien ging und wo die Leute bemerkt haben, da geht ja was und der kann ja was. Und davor habe ich still 16 Jahre lang meinen Leben gemacht,
mehrere Läden aufgemacht.
Ein, zwei Fails, aber ein paar auch sehr erfolgreiche. Und ich glaube, diese Erfahrung zusammen, das ist unbezahlbar. Das ist etwas, was man bezahlt immer die Zeit mit als Partner oder als Gast und so. Das ist, man kann nie sagen, naja, das ist teuer, weil da drüben ist es billiger. Mhm. Ne? Das ist Trugschluss manchmal.
Sind jetzt für die nächste Zeit andere Dinge auch geplant, zukunftstechnisch, weil jetzt mit dem Rumors, das ist doch sehr neu, das war jetzt Frühling, Frühsommer, geht schon wieder munter weiter?
Es geht schon munter weiter, weil die Rumors-Jungs sind sehr, sehr energisch und wollen immer größer, immer mehr. Ich muss die oftmals bremsen, aber wir haben tatsächlich das Hotel Parkview, Rumors Hotel Parkview in Frankfurt, Westend, schon seit 7, 8 Jahren geplant. Die haben halt bloß Riesenprobleme gehabt mit den Bau.
Genehmigungen und
mit Corona. Und dass es alles nach hinten verschoben wurde. Ne? Und wir sind jetzt so weit, dass wir sagen können, nächstes Jahr, also gefühlt 8 Jahre jetzt, da kommt tatsächlich ein japanisch-italienisches Lokal. Also so eine Art Itameshi,
wie wir es in Wien kennen.
Was Eddie
kennen.
Dann jetzt schon gemacht hat. Ne? Ja. Aber wir warten schon seit 8 Jahren auf diesen fertigen Bau, gefühlt. Also
wer
von
schneller
Planung.
Ist.
Und Eddie hat es schon mal vorgemacht.
Ja.
Wir werden sehen, raushauen.
Es ist am Puls der Zeit. Ich glaube, das Cucina Itameshi in Wien zeigt das auch ganz gut.
Diese Idee habe ich schon seit Jahren im Kopf, weil es ist, liegt auf der Hand. Ne? Japanisch und Italienisch sind so ähnliche Küchen, mit dem gleichen Anspruch an Qualität und Simplicity und
andere Aromensphären, die man aber gut miteinander.
Genau. Und ich bin auch sehr, sehr schon aufgeregt, dass wir das dann nächstes Jahr durchsetzen können oder machen können. Und dann haben wir uns noch entschlossen, ein Projekt tatsächlich ein Jahr später in Wiesbaden zu machen. Also mit der Rumors.
Auch mit Rumors.
Ja, aber mit dem Moriki dann, mit dem Restaurant Moriki. Mhm. Das soll nach Wiesbaden. Das ist auch ein Riesenprojekt. Also die nächsten 2 Jahre habe ich 2 recht große Projekte noch. Und dann nebenbei kommen immer irgendwelche kleinen süßen Sachen, die in Berlin dann stattfinden, wo ich in meinem Kiez mit meiner Familie, mit meinen Freunden schöne kleine Dinge mache. Ohne aufs Geld zu achten.
Ohne aufs Geld zu achten. Es sind so Sätze, die hört man in letzter Zeit so selten, oder?
Ja, weil ich verdiene das Geld in einem Restaurant, gibt es in einem anderen Restaurant wieder aus.
Ja.
So gleicht sich mein Leben aus.
Ein schönes Leben.
Finde ich auch.
Wir kommen zu unserer Abschlussfrage. Gibt es ein Gericht, das du liebst, das du aber noch immer nicht so hinbekommst, wie du es gerne hättest?
Du meinst mein Team und ich oder ich alleine?
Dein Team und du.
Okay, also, richtig, gastronomischer, schwer. Also richtig schwer.
In gastronomischer Hinsicht.
Ja, da, was habe ich denn noch nicht? Was habe ich denn noch nicht perfektioniert? Also das kann man natürlich von fast jedem Gericht sagen, weil ich glaube, mein Team und ich können zu 95% fast alles kochen. Aber die letzten 5% würde ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen, wo ich mich noch die 5% mich reinknien kann tagtäglich, um das Gericht, sagen wir mal, perfekt zu machen. Was in der japanischen Philosophie auch gar nicht gibt. Ne? Also man ist nie perfekt.
Es ist nie perfekt, es ist nie gut genug.
Es gibt Sushi-Köche oder Köche dort, die seit 60 Jahren nach dem Heiligen Gral suchen, aber immer noch nicht gefunden haben. Deswegen, ich würde sagen, dass wir ziemlich nah dran sind, aber dadurch, dass ich halt auch viel eben verschiedene Projekte mache, haben wir nicht noch nicht das die 100% geschafft, und das gilt für viele Gerichte, ob es nun die Pho ist, das Sushi, die Ramen, wobei die Fusion Küche bin ich, glaube ich, schon ganz gut. Also das ist ja eine Küche, die lebt ja von dem spontanen, sehr ungewöhnlichen Geschmäcker, die kann ich ganz gut zusammenbringen. Aber wenn es darum geht, klassische Gerichte zu perfektionieren oder 100% zu haben, da bin ich noch ein bisschen entfernt.
Je klassischer, desto schwieriger, sagt man oft.
Ne? Absolut, absolut. Aber ich habe ein gutes Gefühl dafür, wie es sein soll.
Ja. Lieber Duck, danke für die Zeit.
Hat Spaß gemacht. Hat mir gute Fragen gestellt. Ja. Gute, schwierige Fragen gestellt.
Hauptsache, sie sind schwierig. Danke. Danke dir, Duck. Und wir hören und sehen uns für die nächste Podcast-Folge. Alles Liebe.